Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Sie lächelt mich schon an. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei mir ist. Michaela Ernst, Journalistin, Autorin, Unternehmerin. Ja, herzlich willkommen, Michaela.
Vielen Dank, liebe Carina. Danke, dass ich da sein kann.
Wunderbar. Ich freue mich sehr. Wir haben ja auch eine, wie soll ich sagen, gewisse gemeinsame Geschichte, auf die werden wir nachher eingehen. Jetzt sind wir mal neugierig, ein bisschen Michi, Michaela, darf ich Michi sagen?
Ja, Michi sagen eigentlich alle, die mich besser kennen. Und nachdem wir zwei ja ein ordentliches Stück Weg, wichtigen Weg,
ja,
gemeinsam gegangen sind,
finde ich,
ist Michi passend.
Wunderbar. Ja, weil wir wollen ja auch etwas über die Michi Ernst erfahren, dahinter. Wie sah es aus? Anno dazu mal, aber zuerst vielleicht einmal, woher kommst du? Die Hürde 50+ hast du auch geschafft?
Ja, ja, aber war für mich keine Hürde.
Super. Okay, also Alter, Bundesland, wo du herkommst, Haustiere, weiß ich schon etwas. Bitteschön.
Ja, also ich bin in Wien geboren und ich bin auch hier aufgewachsen. Ich war in der französischen Schule, was für mich sehr wichtig und auch prägsam war, weil ich bin 1962 geboren.
Alle können rechnen.
Und diese Schule hatte damals ein sehr eigenes Klima schon und eine Offenheit und eine Diskussionskultur, wie man sie in den Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren in österreichischen Schulen im Allgemeinen noch nicht so vorgefunden hat. Und deshalb hat mich diese Schule auch wahnsinnig geprägt. Mhm. Und glaube ich auch so irgendwie den Grundstein für meine Neugier, für meine Freude am Geschichten erzählen, an Dinge hinterfragen. Wir wurden sehr dazu angehalten, Dinge zu hinterfragen. Ja, das ist alles, glaube ich, in dieser Zeit entstanden.
Darf ich fragen, deine Eltern, was haben die beruflich gemacht?
Mein Vater war Krawattenfabrikant und das war auch der Grund, weshalb ich im Lycée war. Mhm. Der hatte nämlich seine Firma gleich ums Eck.
Also.
Und es war in den 60er Jahren so, dass es keine Möglichkeit gab, Kinder in Ganztagseinrichtungen zu hinterlegen.
Ja.
Abzustellen.
Und tschüss.
Und meine Eltern haben einander in der Textilfachschule kennengelernt. Meine Mutter hat auch bei meinem Vater in der Firma gearbeitet. Das heißt, es waren beide voll berufstätig. Es war ein Familienbetrieb. Der Vater meines Vaters, also mein Großvater, ist relativ in jungen Jahren gestorben. Dadurch musste mein Vater sehr früh zu arbeiten beginnen. Und meine Eltern sind sehr junge Eltern. Meine Mutter war 20, mein Vater 23, wie ich geboren wurde. Und das war alles sozusagen dem Aufbau der Firma gewidmet. Und da musste eine Lösung getroffen werden, dass das Kind sicher verwahrt wird und trotzdem was lernt.
Okay.
Und da war die französische Schule mit ihren Schulzeiten von jeden Tag bis 4 Uhr nachmittags und außerdem quasi gleich ums Eck von der Firma sehr praktisch. Und das war eigentlich der einzige Grund, weshalb ich dorthin gekommen bin, wofür ich aber meinen Eltern sehr dankbar bin.
Hätte ja auch sein können, Hintergrund mit Frankreich oder dass deine Eltern auch aus dem Journalismus kommen. Also deswegen
würde ich jetzt alles gerne auch erzählen. Mutter Französin oder Eltern kennengelernt an der Côte d'Azur, irgend sowas. Nein, war nicht so.
Ich komme in der Realität, ja, in Wien, im 9. Bezirk. Ja.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Okay, das heißt, es war die Schule, die dich doch offenbar geprägt hat in Richtung Stories, wie du vorher gesagt hast, um Dinge hinterfragen, Geschichten zu erzählen. Und war das dann auch dein erster Job?
Ja, eigentlich schon. Ich bin von der Schule weg und ich hatte die Möglichkeit, ein Ferialpraktikum bei der Kronenzeitung zu beginnen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe vom ersten Tag an gesagt, ich möchte bleiben, ohne zu wissen, was überhaupt auf mich zukommt. Ich habe damals im Kulturressort gearbeitet, das hat mich sehr interessiert. Ich habe da keine großartigen Tätigkeiten gemacht, sondern wirklich so Hilfsarbeiten, so typisch Ferialpraktikantin halt. Und dann ist der Roman Schlisser eines Tages zu mir gekommen und hat Das war ein ganz bekannter Gesellschaftsreporter von der Kronenzeitung. Also meine Generation, da wird ihn nahezu jeder kennen. Die Jüngeren werden ihn nicht so kennen, aber der war ein wirklicher Star in Österreich. Und er ist zu mir gekommen und dann hat er gesagt, ja, und ich habe gehört, du willst gern Journalistin werden. Na, geh doch. Ich habe einen Termin für dich, geh doch in Sacher, da ist die Elke Sommer, Elke Sommer Schauspielerin, die hat eine Ausstellung, die zeigt ihre Bilder. Und ich wusste damals auch nicht, dass sie auch malt und habe mich da vorbereitet und eingearbeitet und geschaut, dass ich irgendwas finde zu den Bildern von Elke Sommer. Und bin dann ins Hotel Sacher und habe ein Interview gemacht über Elke Sommer und ihre Bilder und komme zurück zu Roman Schlisser. Und sagt er, ja, also ich sehe, sie haben viel aufgeschrieben, was war denn so? Und ich erzähle ihm alles und er kriegt ein bisschen ein fades Auge. Und sagt er, ja, aber das interessiert doch alles niemanden, was sie mir hier erzählen. Sag ich, ja, aber sie haben doch gesagt, Elke Sommer Ausstellung, Bilder. Sagt er, sie müssen sie fragen, mit wem sie gerade ins Bett geht.
Wirklich?
Wow. Und dann habe ich gesagt, Herr Schlisser, das kann ich nicht, das werde ich nie können. Hat er gesagt, na gut, dann vergessen Sie den Beruf und überlegen Sie sich was anderes zu Ihrem
Wirklich?
Leben. Und das war sozusagen der Start. Ja. Mhm. Und, aber er hat es auch nicht so ernst gemeint mit dem, was er gesagt hat, weil er wurde dann später mein erster Mentor. Und ich war dann später Gerichtsberichterstatterin bei der Kronenzeitung. Und er hat mich da sehr gefördert, hat mir viel beigebracht, hat mich unterstützt. Mhm. Und
ist schon eine Antwort auf eine Frage. Hattest du Mentoren? Ja, du hattest Mentoren. Was haben die gemacht? Wie haben sie dich unterstützt?
Also das Wichtige bei Mentoren war das Tolle, dass die einfach auf mich aufmerksam geworden sind. Also ich bin nicht zu denen hingegangen und habe gefragt, können Sie mir bitte helfen, sondern die sind zu mir gekommen, okay. Mhm. Und haben mich sozusagen ausgewählt, ja? Und haben mir das Angebot gemacht, wenn du besser werden möchtest, wenn du was lernen möchtest, bin ich für dich da. Und ich habe das sehr stark in Anspruch genommen und es war dann de facto auch so, dass die, wenn ich Geschichten geschrieben habe, Satz für Satz mit mir durchgegangen sind und mir erklärt haben, warum etwas schlecht ist, wie man etwas besser formulieren könnte, worauf zu achten ist. Ich habe ganz viel zum Thema Genauigkeit gelernt. Ich bin eine sehr ausgeprägte Bitzlerin. Und das war eigentlich schon toll. Und was aber auch damals zum Beispiel völlig normal war und was, glaube ich, heute nicht mehr so einfach wäre, man muss auch Kritik einstecken können. Und die haben jetzt nicht lang überlegt, wie sie mir etwas sagen können, damit ich es annehmen kann, sondern die haben einfach in ihrer Sprache gesprochen, in der sie gesprochen haben. Und das ist natürlich sozusagen auch bei Männern dieser Generation, also da ist das Leben jetzt kein Ponyhof gewesen, nicht? Also das ist dann manchmal schon auch ein bisschen rüder rübergekommen. Aber ich konnte das immer ausblenden. Ich habe mir immer gedacht, die Tatsache, dass sie sich Zeit für mich nehmen, dass sie meine Arbeit so genau anschauen, ist einfach ein Kompliment. Und wie sie das jetzt sagen und ob der Ton mir jetzt gefällt oder nicht und ob das vielleicht ein bisschen zu scharf war oder nicht, das muss zweitrangig sein. Ja? An erster Stelle ist einfach das, was sie sagen, das Dazulernen, das Weiterkommen und das Profitieren von dieser außergewöhnlichen Situation.
Das ist ein schon sehr reifes Verhalten, würde ich sagen. Ja? Was ich nicht so wusste, dass du auch Kochbücher geschrieben hast. Wie passt denn das da in diese Zeit hinein?
Naja, das ist erst viel später entstanden und ich habe sie auch nicht geschrieben, ich war nur Co-Autorin.
Also, ja.
Also die Haya Molcho, Neni, man kennt sie auch in Deutschland, war sozusagen die Hauptautorin, weil ja die Rezepte von ihr waren. Und aber was ich, glaube ich, ganz gut kann, ich habe ein sehr gutes Gehör für den Tonfall eines Menschen und ich konnte ihre Art zu reden und ihre Art, Dinge zu sehen und umzusetzen, sehr gut diese Tonalität einbringen. Und nachdem bei ihr die Familie eine immens große Rolle spielt bei der Gründung von diesen Neni-Lokalen und Neni-Konzept, habe ich auch diese Familiengeschichten alle geschrieben.
Sehr gut.
Also okay. Abseits der Rezepte, ja.
Okay. So, dann ist es weitergegangen. Du hast immer wieder diesen Ruf des Abenteuers gehört, bist auch von den Zeitungen zu Magazinen etc. gegangen. Wie war das für dich, als du, wenn du jetzt an eine dieser Situationen denkst, als dieser Ruf des Abenteuers ertönte, warum? Warum hast du gewusst, hier bin ich fertig, auf zu neuen Ufern?
Naja, ich muss dazu sagen, ich habe noch die goldenen Zeiten des Journalismus erlebt, wo man richtig anständig bezahlt wurde für okay. seine Arbeit, Gott sei Dank. Und das war wirklich so eine Phase, wo ich alle 2 Jahre ein neues Angebot bekam, das noch attraktiver war, das noch besser bezahlt war Und natürlich bin ich dann auch dem Ruf des Geldes gefolgt.
Ist ja legitim. Ja.
Und es waren auch die Arbeitsumstände ein bisschen anders, als sie heute sind. Also es wurde ganz viel Raum der Kreativität eingeräumt. Wir Journalisten haben wahnsinnig viel Freiheiten gehabt. Es war ganz wichtig, dass man eigene Zugänge findet. Das Sprachliche war immens wichtig. Mhm. Ja, also wir haben wahnsinnig an der Sprache herumgefeilt, was heute eigentlich gar nicht mehr so verlangt wird. Dafür werden andere Dinge verlangt. Es war einfach eine tolle Zeit, würde ich sagen. Gut. Ja.
Würdest du dich heute noch einmal für diesen Weg entscheiden?
Ja, ich weiß nicht, es ist natürlich, es hat sich vieles verändert im Journalismus. Ich denke, wenn es eine Branche gäbe, die mir dieselben Möglichkeiten und Chancen bieten würde, die ich damals bekommen habe, würde ich genauso agieren.
Mhm. Was brauchst du für eine Entscheidung? Okay, Geld ist einmal ein Wert, aber was wäre noch wichtig für dich? Was überlegst du, bevor du dich veränderst oder damals, bevor du dich verändert hast?
Ich überlege, ob ich mich mit den Dingen, die ich zu bieten habe, ausreichend einbringen kann.
Mhm.
Und ich überlege mir auch, wie viele Freiheiten sind damit verbunden. Also ich glaube, dass ich Schwierigkeiten hätte, in einem Job oder in einem Beruf tätig zu sein, wo das Korsett sehr eng geschnürt ist, wo es viele vorgegebene Prozesse gibt, wo du relativ wenig von dir selbst einbringen kannst, mhm. wo Kreativität, sagen wir jetzt, nicht so wahnsinnig gefragt ist.
Mhm.
Also da habe ich schon, muss ich sagen, einfach eine tolle Zeit mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten erlebt.
Das heißt, kann man das so sagen, dass Freiheit auch einer deiner Werte ist?
Absolut.
Ja, Kreativität?
Ja, absolut.
Mhm.
Ich meine, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, Kleinunternehmerfamilie, und ich habe das erlebt. Also mein Großvater hat eine Fahrschule, der ist 98 Jahre alt geworden und hat bis Anfang seiner 90er gearbeitet.
Mhm.
Mein Vater hatte das Krawattenunternehmen, hat bis zu seinem 75. Lebensjahr selber die Firma gehabt, hat dann weiter noch gearbeitet als Berater. Also ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, in dem Menschen sich sehr stark über ihre Tätigkeit, über ihre Arbeit definiert haben und wo ich auch gesehen habe, welche Gestaltungsmöglichkeiten und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten Arbeit bieten kann.
Mhm, mhm. Bevor wir zu deinem neuen Projekt kommen, ganz kurz steigen wir noch ein. Wenn ich mich richtig erinnere, war es, glaube ich, 2018. Schikonomy.
Trara. Genau. Genau.
Wurden wir beide eingeladen, mitzuwirken bei der Begründung eines Frauen-Business-Magazins, Schikonomy.
Genau.
Du warst Chefredakteurin. Ich wurde gefragt, ob ich als Herausgeberin fungiere. Heute bist du Herausgeberin.
Ja.
Wie hat sich's aus deiner Perspektive entwickelt, von dieser Erstidee, Schikonomy, bis zum heutigen Tag? Nur ganz kurz.
Also ich bin richtig stolz, was wir da auf die Beine gestellt haben, weil du weißt es ja selber, wir haben keinen Verlag hinter uns gehabt, keinen großen, wir haben keine Förderungen gehabt, wir haben keine stillen Geldgeber gehabt, sondern wir haben das alles aus eigener Kraft hochgestemmt.
Mhm.
Wir sind gestartet als Printmedium, viermal im Jahr, dann online. Und heute sind wir eigentlich einer der wichtigsten Plattformen im deutschen Sprachraum, wenn es um Frauen und Wirtschaft geht.
Mhm.
Und es war eigentlich Corona, da warst du ja auch noch dabei, ein Segen für uns, unter Anführungszeichen, weil wir dann sehr schnell mit dieser Eventreihe, die du ja maßgeblich mitgestaltet hast, begonnen haben, das Give Me Five,
mhm.
wo es einmal in der Woche Expertinnen aus unserer Community ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben, via Zoom-Konferenz, Masterclass, Webinar. Und wir haben dann diese Eventreihe stärker ausgebaut und heute haben wir eben Events, Masterclasses, Printmedium, Online-Medium, Diskussionen, Studien, die wir gemeinsam machen. Ein Spin-off, das WeEconomy heißt und wo es ganz stark um Diversität geht. Das ist so das Baby von unserem Mitgründer Hermann Sporer. Also ich glaube, dass es ein richtig tolles Medienunternehmen geworden ist, mhm. das eben weit über die Produktion von Magazinen hinausgeht und in schwierigen Zeiten, Corona,
absolut,
dann
absolut.
Steigerung der Energiekosten,
Papierkosten
und. Mhm. Und wir haben das eigentlich alles mit einem irrsinnigen persönlichen Einsatz aufgebaut.
Mhm. Also, ich entnehme Chiconomy Forever, gefühlt, so wirkt es, ist eine gute Marke und ja, ich denke auch, wir haben einen guten Job gemacht. Und gleichzeitig hast du ein neues Projekt, auf das du dich auch fokussierst. Es geht um Empowerment von Frauen. Vielleicht sagst du in zwei Sätzen, um was geht es genau?
Genau, also kurz zur Vorgeschichte. Es war dann ab 2023 doch so, dass ich nahezu wöchentlich Vorträge gehalten habe oder eine Moderation parallel dazu das Heft produziert habe, das Auge auf Online gehabt habe, unsere eigenen Events. Da war ich auch noch involviert und ich habe gemerkt, es geht einfach so nicht weiter, weil ich brenne aus, wenn ich so weitermache. Mhm. Daher habe ich mit Ende 2024 die Chefredaktion zurückgelegt. Das hat sich auch gut getroffen. Wir haben eine neue Geschäftsführerin in dieser Zeit bekommen, die sozusagen auch eine Verjüngung machen wollte. Und ich habe mir dann gedacht, ich schaue, dass ich all diese Erfahrung, all dieses Wissen, das ich da sammeln konnte in den letzten 7 Jahren, auch in einem eigenen Unternehmen auf den Punkt bringe. Das heißt, der Female Empowerment Lab. Und da geht es darum, dass ich auch Masterclasses, Beratung und Vorträge zu den Themen mache, Umsetzung der beruflichen Wünsche. Da sind wir wirklich mit Chiconomy ein richtiges Role Model, weil da waren auch schwierige Startbedingungen und es ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte geworden. Also ich weiß da wirklich, wovon ich rede. Und dann natürlich weiterhin, wenn es um Sichtbarkeit von Frauen geht, dann habe ich auch so etwas, da geht es um die Psychologie des Geldes, weil ich bin ja keine Finanzberaterin, aber ich kenne so diese Bilder, die Frauen oft in den Köpfen haben, wenn es um Vorsorge geht, wenn es um ihr Verhältnis zu Geld geht, wenn es überhaupt darum geht, dass sie das fordern, was ihnen zusteht, was sie für ihre Qualifikation auch verlangen können.
Anregung, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das Thema auch interessiert, dazu habe ich ein sehr spannendes Interview machen dürfen mit einer sozusagen, naja, namensgleich seid ihr, mit der
lieben Martina.
Martina Ernst, genau.
Ja.
Es war sehr, sehr spannend.
Ja, Martina
und
ist super.
Ich denke, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Also toi, 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 finde ich sehr gut, wenn das auch Raum bekommt. Ja,
ja, die Martina ist da sozusagen, würde ich sagen, die nächste Vertiefungsstufe schon von dem, was ich mache, weil sie da wirklich ganz tief drinnen ist und sich super, super auskennt.
Als Coach vor allem auf dieses Thema fokussiert
ist. Und ich würde sie auch immer, also ist es auch so, dass ich bei meinen Masterclasses dann immer am Ende angebe, wen ich quasi zu dem Thema weiter empfehlen würde. Und da ist sie gleich an allererster Stelle.
Sag, eine Frage jetzt. Wie hast du es eigentlich in der Vergangenheit gemacht, wenn es mal nicht so rund gelaufen ist? Also es geht einfach um deine Strategie. Wenn jetzt zum Beispiel, es war ein Wechsel, du bist von Unternehmen A nach B oder woanders und es hat nicht so funktioniert oder es hat mit einer Person nicht so funktioniert. Also ohne jetzt ganz in Details reingehen zu wollen, aber hattest du eine Strategie oder war das immer sozusagen situationselastisch?
Naja, ich glaube, was ich ziemlich gut kann, ich kann bei allem, was ich gemacht habe, und das stimmt, es hat mir nicht alles gleich viel Spaß gemacht und ich war über viele Jahre alleinerziehende Mutter, also ich habe mir auch nicht immer alles aussuchen können, welchen Job ich mache, weil es auch einfach darum gegangen ist, Geld
zu
verdienen, die Miete zu zahlen.
Ganz klar.
Und ja. Aber ich habe mir immer etwas gesucht, was mir Freude macht und wo ich mich einbringen kann mit dem, was ich kann. Und es ist etwas, was ich von meinen Eltern gelernt habe, diese Fähigkeit zu gestalten. Und ich habe vorher kurz von meinem Vater gesprochen. Das ist ja bekannt, in den 70er Jahren ist ja die gesamte österreichische Textilindustrie tief in die Krise gerutscht. Und da war ich schon sozusagen erwachsen genug oder beobachtend genug, um das alles mitzubekommen und wahrzunehmen, wie man darauf reagieren kann. Und da habe ich einfach gemerkt, dass beide meine Eltern sich der Situation sehr bewusst waren, aber keine Sekunde daran gedacht haben, aufzugeben oder zu jammern, ja, oder sich zu fürchten. Sondern die sind halt einfach da gesessen und haben diskutiert miteinander und haben sich Dinge einfallen lassen, was sie machen könnten, damit es weitergeht. Und dieses darüber nachdenken, was man machen kann, damit es weitergeht, damit die Dinge eine positive Wendung nehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr stark meinen gesamten Lebensweg kennzeichnet.
Also die Ressourcen für die Zukunft einzusetzen und wie kann ich es lösen, anstatt zu hadern mit dem Status quo.
In Möglichkeiten zu denken, das ist ganz wichtig.
Ja, das können wir gut mitnehmen. Vielen Dank. Gibt es noch einen Gedanken, den du jenen mitgeben möchtest, die vielleicht 50 plus sind, sich beruflich verändern wollen oder es müssen und so ein bisschen zaudern und überlegen, wie kann das gut gelingen? Einen Gedanken aus deinem Repertoire.
Ja, ich glaube, der Vorteil, wenn man 50 plus ist, ist, dass man gewaltig viel Lebenserfahrung hat und dass man sich in seinen Überlegungen darauf fokussieren sollte, wie kann ich meine Lebenserfahrung am besten einbringen in dieses neue Projekt oder in diesen neuen Beruf? Mhm. Oder was kann ich davon einbringen? Mhm. Ich habe vorher kurz gesagt, in Möglichkeiten denken. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, um in Bewegung zu bleiben.
Wir nehmen mit, in Bewegung bleiben, ganz wichtig, in Möglichkeiten denken und die Energien für die Zukunft, für die neue Chance sozusagen einzusetzen. Vielen, vielen Dank, liebe Michi, für das Interview, für deine Zeit. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für Female Empowerment. Wir sehen uns.
Vielen Dank. Vielen Dank, Carina.
Also,
danke dir.
Ciao.
Baba.